Und er, also Gott, hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Also für die Leute ist das hier völlig geläufig, ja. Und sie wissen, okay, Jesus möchte ihnen hier etwas deutlich machen. Und ich möchte dieses Gleichnis nochmal mit euch angucken und ein paar Begriffe oder Sachen lesen, die euch vielleicht vorher nicht bewusst waren. Also ich sage das wahrscheinlich bei jeder Predigt, die ich predige. Ich habe den Text schon so oft gelesen. Ey, dieses Gleichnis kenne ich schon in- und auswendig. Und da musste ich letztens für unseren Bibelgesprächskreis in der Menno-Gemeinde, für die älteren Damen und ein Herr ist auch immer mit dabei, musste ich diesen Text vorbereiten und ich dachte mir, Mann, ich kann diesen Text schon nicht mehr lesen. Und als ich ihn so durchgegangen bin, habe ich gedacht, wow, ey, das ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Ich hoffe, dass ihr auch einen Wow-Effekt bekommt. Also schaut mal, achtet jetzt mal bitte darauf, was bei diesem Gleichnis schockiert. Okay, so da ist dieser reiche Mann, der kauft einen Weinberg und der sucht sich Leute, die darin arbeiten und mit denen macht er einen Vertrag und sagt, von eurer Ernte werdet ihr mir einen Teil abgeben, aber dafür dürft ihr auch einen Teil behalten. Ja, ihr habt Arbeit, ihr habt Lohn, euch geht es gut. Aber der Weinberg gehört mir, wir machen das so ab, wir machen einen Vertrag und so wird es gemacht. Ja, und dann Vers 3, also er schickt einen Knecht zu ihnen, um diesen Ertrag abzuholen für ihn, um seinen Teil abzuholen. Und dann steht hier in Vers 3, die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Also hier ist schon mal der erste Aha-Effekt. Leute, das, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das ist nicht normal. Okay? Man kann nicht einfach den Typen, der kommt, um den Lohn zu holen, schlagen. Ja, man schlägt generell nicht einfach Leute, okay? Das ist schon mal unnormal. Also sie schlagen ihn und schicken ihn mit leeren Händen fort. Also hier besteht schon mal Vertragsbruch. Okay, wir haben uns schon mal nicht an die Abmachung gehalten, aber wartet mal, es wird noch verrückter. Okay, jetzt geht es weiter in Vers 4. Und wiederum sandte er, also dieser Weinbergsbesitzer, sandte einen anderen Knecht zu ihm. Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, und sie steinigten ihn. Also erstmal sandte er einen anderen Knecht zu ihm. Okay, hier ist wieder seltsam. Okay, wenn ich einen Knecht sende, der mir meinen Lohn holt und der wird zusammengeschlagen und mit leeren Händen weggeschickt, dann mache ich Folgendes. Ich gehe zur Polizei, okay? Oder ich hole mir meine Leute, ich fahre dahin und ich zeige den Leuten, wem der Weinberg gehört. Das ist ein normales Verhalten eigentlich, okay? Also ich wende mich an die Polizei, mache eine Anzeige. Ich weiß nicht, ob die jetzt eine Polizei hatten, aber die hatten auf jeden Fall Richter und die hatten auch Gesetze. Und das hier macht man einfach nicht. Okay, aber was macht er? Der schickt nochmal einen Knecht. Das ist ein bisschen komisch. Der schickt einen Knecht und es geht weiter. Sie schickten ihn aber mit leeren Händen fort. Ja, sie steinigten ihn, steht hier. Okay, das ist schon ein bisschen mehr als schlagen. Ja, sie steinigten ihn und schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Also wir leben, oder diese Menschen hier leben in einer Schamkultur. Ja, da ist sowas nochmal viel krasser, jemanden zu entehren. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben. Es reicht schon, wenn sie ihm seinen Bart abgeschnitten hätten. Das wäre für den, der hätte sein Gesicht verloren. Vers 5, und er sandte wiederum einen anderen. Es wird immer absurder. Okay, wenigstens nach dem zweiten Fall hätte sie irgendwie das Gesetz zu Rate ziehen können. Und er sandte wiederum einen anderen und den töteten sie und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Und Leute, wir sind ja noch nicht mal am Ende angekommen. Also der Höhepunkt ist noch nicht mal erreicht. Okay, es geht weiter. Jetzt steht hier, er hatte einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe. Komm, lass uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Also nicht nur töten, sie schänden sogar seine Leiche. Das ist doch heftig, oder? Ich meine, heftig ist auch, dass nachdem er diese ganzen Knechte geschickt hat und sie alle leer wiederkommen, dass er sich denkt, Moment mal, also die haben jetzt alle meine Knechte gehauen und getötet und mit leeren Händen fortgeschickt. Weißt du was? Ich schicke den meinen Sohn. Ey Leute, ich glaube, es ist völlig angebracht bei diesem Gleichnis, komisch zu gucken und sich zu verwundern und zu denken, ey, warum macht der das? Wieso tut der Junge das? Warum schickt er noch seinen Sohn, nachdem all das geschehen ist? Und das ist für mich, ist das einfach der absolute Wahnsinn. Ich meine, hier sind diese Knechte und die brechen diesen Vertrag und sie sind abhängig von diesem Weingärtner. Und dieser Weingärtner, was versucht, nicht Weingärtner, Weingutsbesitzer, was macht er eigentlich mit diesen Knechten? Was zeigt er ihnen? Nein, er zeigt ihnen nicht, dass er dumm ist. Er schickt sie, weil er die Vertragsbedingungen oder den Vertrag, den Bund mit ihnen, wieder reparieren möchte. Er kommt nicht mit der Polizei, weil er sagt, ich gebe ihnen eine Chance. Und er gibt ihnen Chance für Chance und das eins nach dem anderen und immer mehr und mehr kommt er und versucht mit ihnen, ihnen quasi die Möglichkeit zu geben, wieder in einen vernünftigen Vertrag zu kommen. Und das Komische ist, diese Pächter hier, sie sind ja eigentlich diejenigen, die den Mist bauen. Ja, sie sind diejenigen, die von ihm abhängig sind. Sie sind diejenigen, die diese Arbeit brauchen. Ohne Weinberg haben sie keine Arbeit, ohne Arbeit kein Lohn, ohne Lohn kein Essen. Sie sind diejenigen, die angekrochen kommen müssten und sagen müssten, oh ey, sorry, was haben wir nur getan? Ey, wir brauchen dich und wir brauchen diesen Weinberg. Machen sie nicht. Im Gegenteil, der es nicht nötig hat, der sorgt dafür, dass oder versucht, die Beziehung wiederherzustellen. Und das ist mein erster Punkt. Unbegreiflich. Also ich persönlich, weiß nicht, wie es dir bei diesem Gleichnis geht, aber ich finde es unbegreiflich, wie groß hier Gottes Liebe ist, aber auch, wie absurd die Reaktion dieser Menschen ist. Ja, und ich habe es schon verraten und ich glaube aber auch, jedes Kind weiß das. Jeder weiß, wer dieser Weinbergsbesitzer sein soll und das ist Gott selber. Jesus spricht hier von seinem himmlischen Vater. Ja? Er sagt hier, das ist Gott. Ja, und so wie wir bei Nathans Gleichnis, wie David reagiert hat und gesagt hat, der Typ ist ein Mann des Todes, wie diese Verwunderung passiert, genauso sollten die Menschen, die dieses Gleichnis hören, denken, wow, was ist das für ein Gott? Und was sind das für Ekelpakete? Es geht hier um eine bestimmte Reaktion, also die Leute sollen verstehen, was ist das für ein genialer und unfassbar großer und freundlicher Gott? Wieso tut er das überhaupt? Es ist völlig unverständlich. Es gibt keinen Gott, der so ist. Es gibt niemanden auf dieser Welt. Ich finde, dass diese Liebeshandlung beispiellos ist. Ich meine, guck dir doch die Bibel an. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte, seitdem es Menschen gibt, läuft es nicht anders ab. Die ersten Menschen verfluchen Gott oder tun das, was ihm nicht gefällt, wenden sich von ihm ab. Und gehen weg und was macht Gott? Von Anfang an hat er einen Plan, wie er diese Menschen zurückgewinnen will. Und egal, wie du dir die Geschichte anguckst, du wirst merken, es geht mit der Menschheit bergab. Immer. Da kommt die Sintflut, da kommen andere Generationen und in allen Generationen sagen die Menschen immer, Gott, wir wollen nichts mit dir zu tun haben und heute ist ja gar nicht anders. Es ist ja nicht so, dass die Mehrheit der Menschen Gott sucht oder ihm nachfolgt. Und ich als Sozialarbeiter weiß ungefähr, dass wenn ich mit Jugendlichen arbeite, die ein ziemlich verkorkstes Leben haben, dass ich diesen Jugendlichen gar nicht kommen brauche. Ich meine, ich kann das machen und ich mache es auch, aber es hat echt wenig Effekt, zu sagen, hey, mein lieber Freund, das ist falsch, dass du hier rauchst und Alkohol säufst, du musst dein Leben ändern. Und der Jugendliche sagt, oh krass, ja, das hat mir noch nie einer gesagt, wow, ja, dann werde ich das mal tun. Also du kannst es echt machen und zwischendurch macht man das vielleicht auch mal, aber ich muss irgendwie anders da dran gehen. Ja? Ich muss nach Mitteln und Wegen suchen, um diese Jugendlichen zu gewinnen, und ihnen auch vielleicht auf andere Art und Weise, auch direkt, aber auch indirekt zu zeigen, ey, es gibt auch ein anderes Leben. Ey, du musst gar nicht so leben. Du versaust gerade dein Leben. Ja, und das macht man zum Beispiel über Beziehung. Ja, und deswegen machen wir ganz viele Freizeitangebote und Spiele, mit denen wir bauen Beziehungen zu ihnen und wir wollen ihnen zeigen, hey, ey, es gibt ein anderes Leben. Und ich glaube, oder das sehe ich zumindest so, dass Gott das ähnlich macht. Er sucht nach Wegen und Mitteln, wie er diese verkorkste Menschheit wieder auf den richtigen Weg bringt. Und was macht er? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Er erwählt Abraham. Und wir sagen, hey, wieso erwählt er Abraham? Wieso hat er keinen anderen erwähnt? Erwählt. Es geht gar nicht in erster Linie um Abraham. Durch Abraham zeigt er den Menschen um ihn herum, wie groß er ist. Und er sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In Abraham hat er einen Plan, womit er ein Volk beruft, das Volk Israel. Und durch das Volk Israel, durch die Wunder, durch das, was er im Volk Israel tut, sehen andere Nationen um sie herum, was für ein genialer Gott das ist. Und sie merken, ey, warum leben wir so ein dummes Leben? Und guck dir mal Israel an, wir könnten doch so leben wie die. Und merkt ihr, wie clever und weise Gott da vorgeht? Aber die Frage ist ja, wieso tut er das überhaupt? Der hat das doch nicht nötig. Ey, ganz ehrlich, wir Menschen, wenn wir ihm jedes Mal unseren Rücken zuwenden, warum soll er uns dann hinterherlaufen? Ja, nicht nur das, er läuft uns hinterher und sucht nach Wegen und Mitteln, wie er uns wieder gewinnen kann. Und er holt sich das Volk Israel, erwählt es und zeigt durch dieses Volk, ey, liebe Freunde, ich hab euch lieb. Ich möchte euch retten. Ihr tut mir leid. Und was machen die Menschen? Die weisen ihn ab. Ich meine, wir sind doch wirklich nicht anders als diese Typen hier im Gleichnis, oder? Er schickt ja einen Knecht nach dem anderen. Er macht einen Versuch nach dem anderen. Ja, die Knechte hier übrigens stehen für die ganzen Propheten, die Gott zum Volk Israel geschickt hat, weil das Volk Israel nichts mit Gott zu tun haben wollte. Also Israel hat immer wieder den Bund oder den Bund mit Gott gebrochen. Und es gibt ein schönes Bild in der Bibel, das vergleicht Israels Beziehung mit Gott. Und es wird verglichen mit einer Prostituierten und einem Mann, der diese Prostituierte heiratet, obwohl sie eine Prostituierte ist. Und in der Ehe geht sie ihm immer wieder fremd. Und dieser Mann, anstatt sie wegzuschicken, läuft ihr hinterher und versucht sie immer wieder zu gewinnen. Ist das nicht ein krasses Bild? Aber das ist das Bild, das Gottes Beziehung zu Israel beschreibt. Gott sagt hier zum Beispiel in Jesaja 65, Vers 2 und 3, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig, immer wieder ins Angesicht beleidigt, indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert. Also was er sagen will ist, die suchen sich jedes Mal neue Götter. Götter, die es nicht gibt. Götzen. Oder schau mal im Neuen Testament, Lukas 13, Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Was für ein Gott redet hier eigentlich? Was für ein liebevoller und geduldiger Gott muss das sein, oder? Ich finde, das ist der Wahnsinn. Wie kann man nur so viel Einsatz für so eklige Menschen zeigen? Und ja, dieses Gleichnis ist in erster Linie an Israel oder besser gesagt an die Führungsschicht von Israel gerichtet, ja, die diese Propheten getötet hat, nicht auf Gott gehört hat und so weiter. Aber die Bibel ist ein aktuelles Buch und lebendig und sie spricht auch heute zu uns und ich möchte mit euch auch darüber nachdenken, was es uns zu sagen hat. Und vielleicht ahnst du es schon, aber wir sind gar nicht besser als diese Menschen. Ich meine, Jesus Christus ist ja für uns am Kreuz gestorben, ja, weil wir Sünder sind. Das heißt, indirekt haben wir Jesus ans Kreuz genagelt. Wir könnten jetzt darüber meckern, ja, die Juden haben Jesus gekreuzigt und so. Das haben sie tatsächlich getan. Aber wir sind ja gar nicht besser. Und Jesus Christus ist übrigens der Höhepunkt, ja, der Höhepunkt von Gottes Liebe. Ja, das, was da passiert ist, übersteigt alles, was ich vorher genannt habe. Alle Methoden, alle Herangehensweisen, alles Kreative, was Gott in die Wege leitet, um die Menschen für sich zurückzugewinnen, in Jesus Christus gipfelt es. Da geht er bankrott. Da gibt er alles, was er hat. Da gibt er seinen Sohn, sein Allerwichtigstes, um Ekelpakete wie uns und wie diese Typen hier für sich zu gewinnen. Ja, in Jesus dürfen wir alle Sünden loswerden. und wieder gerecht vor Gott dastehen. Und das ist das Allerheftigste. Und jetzt ist die Frage, guck mal, wie die Typen hier mit dieser Freundlichkeit, mit dieser Gnade vom Weinbergsbesitzer umgehen. Ja? Also sie schlagen die Knechte und schicken sie fort. Aber meine Frage an dich heute Morgen ist, wie gehst du eigentlich mit Gottes Gnade um? Was machst du eigentlich mit dem, was Gott, wie Gott dir begegnet? Wie reagierst du? Vielleicht sagst du, ey, Moment mal, ich weiß nicht, was du hier erzählst, aber Gott hat mir noch nie was Gutes getan. Wenn du so denkst, dann bete mal ganz ehrlich einfach vor Gott und bitte ihm, dir die Augen zu öffnen, damit du siehst, was er alles für dich tut. Ich meine, schau dir doch einfach nur mal diese Natur an, ja, okay, wir haben jetzt hier nur ein Stück davon, aber schau dir doch einfach die Natur an und du wirst merken so, ey, da muss es schon ein bisschen mehr geben als Evolution und da muss es einen Gott geben, der mich wirklich liebt, weil diese Natur, ja, diese allein Arthur hat hier 2 Weintraubensorten gebracht, diese Früchte, das hat Gott alles für uns geschaffen. Ja, und ich weiß nicht, was für Menschen du in der Umgebung hast, aber vielleicht hast du Leute in deiner Umgebung, die dir immer wieder von diesem Gott erzählen und du sagst nur, ey, halt mal die Klappe. Diese Menschen, die dir von Gott erzählen, sind eigentlich diese Knechte, die Gott schickt, um dich mit diesem Gott zu versöhnen. Aber die Frage ist, wie gehst du mit ihnen um? Sagst du halt den Mund oder sagst du, ey, erzähl mir mehr? Was ist mit deinen Großeltern? Ja, deiner Mutter, deinem Vater, deinen Brüdern, deinen Freunden, die dich vielleicht schon mit Jesus nerven. Aber sind das nicht die Leute, die immer wieder zu dir kommen und von ihm erzählen? Oder was ist mit den Gottesdiensten, mit Predigten, die du dir anhörst und denkst, Mann, ey, schon wieder spricht mich Gott eigentlich an, aber ich hab keine Lust auf diesen Gott. Wie gehst du mit der Gnade um, die Gott dir schenkt? Entweder du ignorierst sie und trittst sie damit mit Füßen, oder du machst dir mal Gedanken. Warum tut Gott das eigentlich? In einer Kindergeschichte geht es um eine christliche Frau, die alleine ist, alleinstehend und sie hat auch kein Geld, sie hat Hunger und fängt an einfach zu beten, Gott darum zu bitten, dass er ihr Brot schenkt. Und ihr Nachbar, der ist Atheist, der geht so an ihrem Haus vorbei und hört zufällig dieses Gebet, wie sie da betet. Ja, Herr, bitte gib mir Brot, ich habe Hunger und so. Und er denkt sich, ha, der Frau, der spiele ich mal einen Streich. Und dann geht er los und kauft Brot im Laden und geht wieder an ihrem Haus vorbei und legt 2 Laib Brot einfach vor ihre Tür und wartet gespannt hinter der Ecke, was wohl passieren wird. Ja, diese Frau geht raus, macht die Tür auf irgendwann, sieht dieses Brot, was macht sie? Boah, himmlischer Vater, ich danke dir, du hast mein Gebet erhört. Du versorgst mich mit Brot, ich lobe und preise dich. Zack, kommt der Nachbar aus der Ecke gesprungen, sagt, ha, guck mal, ja, Gott hat dein Gebet gar nicht erhört. Ich habe nämlich das Brot gekauft, ja, es gibt nämlich überhaupt keinen Gott. Wie reagiert diese Frau? Oh doch, Gott hat mein Gebet erhört, auch wenn er den Teufel dafür benutzen muss. Ja, es gibt Menschen, die peilen einfach nicht, wie viel Gutes Gott schenkt und dass das Gute von Gott selber kommt und sie können Gott immer wieder ausgrenzen und sagen, ey, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Oder es gibt Menschen wie diese Frau, die in all dem die Wahrheit sehen, nämlich dass es einen Gott gibt, der für uns sorgt und der uns unfassbar viel Gutes tut. Ja? Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Und das ist der Vers 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Mal ganz ehrlich, ist es komisch, dass der hier so reagiert? Würdest du sagen, er überreagiert? Völlig außer Fassung, also so ein Choleriker, ja, also der hat zwar 100 Knechte geschickt und denen echt viel Zeit gelassen, aber das ist ein bisschen hart hier, oder? Guck mal, wie Matthäus dieses Gleichnis erzählt. Wir sind gerade in Markus, das ist jetzt Matthäus, der erzählt auch dieses Gleichnis. Ein paar Verse von da, Vers 39. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Also diesen Sohn, ne? Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Guck mal, jetzt hier sprechen die Leute zu Jesus. Sie beantworten quasi diese Frage und sie sagen, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern. Weißt du, warum die Leute so antworten? Weil das absolut normal ist. Das muss normal sein. Jesus hat ihnen ja nicht eine Antwort vorgelegt. Er sagt ihnen, hey, was meint ihr eigentlich so, nachdem ich euch dieses Gleichnis jetzt erzählt habe, mit den Knechten, mit dem Sohn, wie würde er wohl reagieren? Und sagen, ey, den Typen, den würde ich auf üble Weise umbringen. Ich würde diesen Weinberg wegnehmen und würde den Leuten geben, die treu sind. Ja, absolut. Völlig logisch. Ist es nicht völlig logisch? Ich habe den zweiten Punkt mal so genannt, an Gottes Geduld grenzt sein Gericht. Ich meine, Geduld ist so lange Geduld, wie es auch irgendwann endet, weil sonst brauchst du gar nicht von Geduld reden. Ja? Und was wäre das für ein Gott, wenn er für alles immer ein Auge zudrückt und nie reagiert? Ich könnte diesen Gott einfach nicht ernst nehmen, um ehrlich zu sein. Du auch nicht. Was wäre das für ein Gott? Also wir haben ja gerade gemerkt, dass Gottes Liebe und Gnade mega groß sind. Also wirklich, hier gab's so viele Verse, die das beschrieben haben. Und jetzt gibt es einen Vers, das ist Vers 9, und der sagt jetzt, okay, jetzt aber Schluss. Schau mal, wie Gott beschrieben wird in der Bibel immer wieder. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, kann ich nach diesem Gleichnis absolut bestätigen, und von großer Gnade und Treue. Der Tausenden, ja, gemeinsam Menschen, der Tausenden Menschen Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Aber keineswegs ungestraft lässt. Erinnert mich ein bisschen ans Gleichnis, ja, die ersten Verse 1 bis 8. Und dann gibt es einen Vers, der deutlich macht, irgendwann ist Gericht. Und ich weiß nicht, wie du jetzt über diesen Gott denkst, weil er diese Typen, ich würde jetzt echt gerne mal in eure Köpfe gucken können. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, dass der Besitzer hier diese Typen nimmt und sie jetzt so richtig fertig macht. Dass er Gericht übt. Ich habe vorgestern im Radio eine Nachricht gehört. Die lautet ungefähr so. Das Landgericht hat am Freitag im landesweit ersten Prozess zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach zwei Angeklagte zu hohen Haftstrafen verurteilt. Ein Mann aus Krefeld muss für 13,5 Jahre ins Gefängnis. Gegen einen Viersener wurde eine Freiheitsstrafe von 14,5 Jahren verhängt. Die beiden 39-jährigen Männer wurden wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs sowie wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Schriften verurteilt. Mann, wie reagierst du, wenn du im Radio sowas hörst? Sagst du, boah, die sind aber hart. Wie können die Richter nur so streng sein? Nee, das macht man doch nicht. Also wenn ich da im Radio sitze und mir anhöre, dass da Kinder über Jahre missbraucht wurden, ich frage mich, gibt es irgendwas Ekligeres auf dieser Welt? Ja, die Typen kriegen 13 und 14,5 Jahre Strafe, aber ey, kein Mensch würde deswegen doch empört sein. Und dann ich fahre in meine Garage rein, ich höre weiter Nachrichten und dann höre ich, wie Hacker Krankenhäuser, das System von Krankenhäusern hacken und dafür sorgen, dass Notaufnahmen nicht mehr genutzt werden können und die Krankenhäuser damit erpressen und Geld von ihnen haben wollen. Ey Leute, ich sitze da hinterm Radio und ich denke mir so, Jesus Christus, wann kommt Gerechtigkeit? Ey, da bin ich ganz ehrlich, was ist das denn für ein Verhalten? Und sag mir nicht, dass du nicht empört darüber bist. Ja, und Lena sieht das auch so. Und da ist die Frage, wieso ist man dann hier immer so, ey, der bringt die um? Völlig verständlich, tut mir leid. Also Jesus hat das erzählt. Das ist nicht meine Idee hier. Ich habe euch einfach nur mit diesen Nachrichten ein paar Vergleiche gebracht, um eure Reaktion hervorzurufen und zu gucken, wie ist das für euch, ja? Also es ist ganz klar und es ist auch völlig in Ordnung, finde ich, und ich habe es noch nicht mal zu bestimmen, das bestimmt Gott, es ist völlig angemessen, Gericht zu üben, nachdem man so viel Gutes für die getan hat. Also Gutes mit Bösem zu vergelten, verdient Strafe. Das sieht Gott so. Und ich möchte dir diesen Gott auf diese Weise vorstellen, so wie er sich hier vorstellt. Ich kann diesen Vers nicht rauslassen. Gericht Gottes ist Tatsache. Er wird bestrafen. Ja, und da gibt es ein paar Parteien, die er bestrafen wird. Und die möchte ich mit euch angucken. Gottes Geduld grenzt, also an Gottes Geduld grenzt sein Gericht für die erste Partei. Und das sind die, die für dieses Gleichnis in erster Linie war. Und das ist Israels Führung. 70 nach Christus wird Jerusalem von den Römern zerstört. Auch der Tempel, das große Heiligtum dieser Menschen, dieser Pharisäer und Schriftgelehrten vor allem, wird zerstört und ist bis heute nicht wieder aufgebaut. Und das ewige Gericht, ja, vor dem auch diese Männer erscheinen werden, die Israel davon abgebracht haben, Jesus Christus nachzufolgen, oder was heißt Israel, also viele Menschen davon, die Jesus gekreuzigt haben, diese Menschen werden eines Tages von Gott für die Ewigkeit gerichtet werden. Das ist eine Tatsache, die hier beschrieben wird. Und er sagt hier, der Weinberg wird einem anderen Volk gegeben werden. Und wer ist dieses Volk? 1. Petrus 2, Vers 9 finden wir zum Beispiel eine Antwort. Ihr aber, das schreibt er zur Gemeinde, also damit sind auch die Christen in dieser Gemeinde gemeint, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Also hey, der Weinberg ist abgegeben. Der ist bei uns. Wir als Gemeinde dieser Welt, ja, alle Christen haben diesen Weinberg zu verwalten. Ja, das heißt nicht, dass es in Israel keine Gemeinden gibt oder dass Israel jetzt nicht mehr zum Glauben kommt. Das stimmt nicht, da gibt es viele Gemeinden. Ja. Aber Gott hat uns das Vorrecht gegeben, das er eigentlich Israel in erster Linie gegeben hat, Jesus Christus in dieser Welt zu bezeugen und Menschen zu ihm zu führen. Das ist unsere Verantwortung und unser Vorrecht. Ja. Und somit gibt es noch ein paar andere Gruppen, die in das Gericht kommen. Und die zweite Gruppe habe ich eigentlich schon am Anfang erwähnt. Gottes Geduld grenzt, ja, und Gottes Geduld grenzt sein Gericht für jeden, der seine Gnade mit Füßen tritt. Und das ist das Traurige, und das muss ich leider auch so klar sagen, dass auch die Menschen, die eigentlich ein moralisch gutes Leben führen, ja, die nicht solche Ekelpakete sind wie diese Typen hier im Gleichnis, dass sie im gleichen Ort landen werden nach dem Tod, das gleiche oder ähnliches Gericht bekommen werden wie diese Knechte, obwohl sie moralisch gesehen wahrscheinlich vielleicht ein besseres Leben geführt haben. Einfach nur, weil sie nicht an Jesus Christus glauben, weil sie das größte Geschenk Gottes nicht annehmen, sondern es mit Füßen treten. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, und das ist jeder, der sein Eigentum beschädigt. Und ich weiß nicht, ob du diese Verbindung schon mal hergestellt hast zum Eigentum Gottes. Ja, was ist eigentlich Gottes Eigentum? Hier ist es der Weinberg, aber ich kann dir verraten, was noch sein Eigentum ist. Sein Eigentum sind auch Menschen. Wir Christen sind sein Eigentum. Und jeder, der Christen verletzt oder schädigt, fällt auch unter dieses Gericht. Ich möchte euch eine Frau vorstellen, das ist die Naomi Sore aus Burkina Faso. Falls ihr nicht wisst, wo das Land liegt, da die Karte soll aushelfen. Diese Frau hat 9 Kinder und sie hatte mal einen Mann. Ich lese euch mal einen Bericht aus Open Doors, das ist eine Organisation, die sich für diese Menschen einsetzt. Und sie schreibt hier, sie sagt hier, mein Ehemann Eli und ich waren mit unseren Kindern zu Hause, es war ein Samstag. Nachdem er sich für seine Sonntagspredigt vorbereitet hatte, sagte mir Eli, dass er einen Freund besuchen würde. Dann machte er sich auf den Weg. Einige Stunden später begannen wir von überall her Gewehrschüsse zu hören. Meine Kinder kamen angelaufen und fragten, was da los sei. Mein ältester Sohn spähte nach draußen und sah Menschen rennen. Er rief, Mama, wohin werden wir rennen? Lass uns ruhig sein und beten, sagte ich ihm. Aber in mir stieg Panik auf. Mein Mann war nicht weit weg, aber ich spürte, dass er in Schwierigkeiten war. Ich konnte nicht beten. Ich murmelte nur vor mich hin und weinte. Nach etwa 2 Stunden hörten die Schüsse auf. Ich stand vor meinem Haus, hoffend und betend, dass ich meinen Ehemann erblicken würde. Dann sah ich den Pastor, zu dem Eli gegangen war, auf uns zukommen. Er sah sehr aufgewühlt aus. Ich hielt weiterhin Ausschau nach meinem Mann, ob er hinter dem Pastor kommen würde. Aber da war niemand. Der Pastor atmete tief durch und sagte dann keuchend, Naomi, du musst jetzt stark sein, dein Mann ist tot. Ich verstand in diesem Moment nicht einmal, was er sagte. Ich war völlig unter Schock. Er erzählte mir, mein Mann habe darauf beharrt, nach Hause gehen zu wollen, um bei seiner Familie zu sein, als die Schießerei begann. Er, sein Freund, habe versucht, ihn davon abzuhalten, das Haus zu verlassen. Aber Eli blieb bei seinem Entschluss. Ein paar Meter vor dem Haus wurde Eli von einer Kugel getroffen und starb. Meine Welt kam zum Stillstand. Ich konnte nicht weinen. Ich war sprachlos. Mein Ehemann hatte sein Leben für uns riskiert. Nun war er tot. Am gleichen Tag wurde Eli von einigen Pastoren begraben. Das ist eine Geschichte. Eine von Millionen. Diese Frau ist Gottes Eigentum. Ich hoffe, dass dieses Gleichnis sie trösten kann. Weil der Herr, er wird wiederkommen und er wird sich diese Typen packen. Ey, auch das gehört dazu. Und ich freue mich, dass Gott nicht einfach nur dieser Gott ist, der immer ein Auge zudrückt. Ich freue mich darüber. Ist es nicht gut, dass es einen Gott gibt, der sagt, ey, ich habe so viel Liebe und Gnade, aber wenn diese Typen, die ihren Mann erschossen haben, keine Buße tun, dann werde ich sie dafür bestrafen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als diesem Gott zu begegnen, wenn man sein Feind ist. Und dann gibt es noch eine letzte Gruppe, die ich auch noch erwähnen möchte, an der Gott Gericht üben wird. Und das ist jeder, der Anvertrautes missbraucht. Ich komme mir vor wie so ein Zornprediger, aber das will ich echt nicht sein, Leute. Ich versuche einfach nur zu spinnen und zu überlegen, ey, was das heißt, wenn Gott Gericht übt. Wen betrifft das überhaupt? Wer muss sich Gedanken machen? Das sehe ich zumindest als meine Aufgabe, das als Prediger hier weiterzugeben. Und es ist nun mal auch eine Gruppe von Menschen, die das missbraucht, was Gott ihnen anvertraut. Ja, und das sind diese, das sind die neuen Pächter. Hey, wir sind die neuen Pächter. Und wenn wir missbrauchen, was Gott uns anvertraut, dann ist das schlecht. Wie gehst du damit um, was Jesus dir gegeben hat? Ich meine, wie gehst du in erster Linie mit dem Evangelium um? Das ist das Geheimnis, was Gott uns anvertraut hat. Wie gehst du damit um? Lebst du das? Gibst du das weiter oder behältst es nur für dich? Wie gehst du mit deinen Gaben um, mit deiner Zeit, mit deinem Geld und auch mit deiner Macht? Ey, wir haben auch eine gewisse Macht. Ja? Prediger haben eine gewisse Macht. Und wehe den Predigern, die immer nur das predigen, was die Leute hören wollen und nicht das sagen, was Gott eigentlich sagen möchte. Ey, ich hoffe und bete, dass ich niemals so werde oder so bin. Prediger, die nur das predigen, was sie beliebt macht, die missbrauchen ihr Amt. Pastoren, die sich nicht wirklich um das Wohl der Gemeinde sorgen, sondern sie ausnutzen zu ihrem Vorteil, ja, vielleicht ihren hohen Stand genießen oder sonst was, missbrauchen ihr Amt. Theologieprofessoren, ja, die in den Unis Theologie lehren und sie so lehren, dass die Bibel eigentlich ein Märchenbuch ist, die vergehen sich an Gott. Und Familienväter, die ihre Familie vernachlässigen und nicht für sie sorgen, die missbrauchen ihr Amt. Ja, die nicht für ihre Familie da sind, die für sich leben, ja, die ihre Kids nicht im Glauben erziehen, obwohl sie es könnten und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja, wo du das, was dir gegeben wurde, wo du das verwalten musst. Und die Frage ist, wie machst du das? Lass uns das einfach auch als ein Wort für uns nehmen und überlegen, hey, was hat uns Gott anvertraut und wie gehen wir damit um? Ich habe letztens lief die Champions League Finale Bayern gegen Paris und ich habe mir das angeguckt und eigentlich gucke ich keinen Fußball, aber ich fand es ganz spannend und meine Frau war eh weg, hat sich einen Film mit den Mädels angeguckt und ich war dann allein zu Hause und habe mir das dann angeguckt und dann habe ich einen Kumpel angerufen, einen Kevin, und ich sagte, hey Kevin, hast du Bock mit mir zu gucken? Wahrscheinlich, weiß ich, vielleicht guckst du alleine oder so, können wir auch zusammen gucken. Und dann sagte Kevin, ich würde voll gerne kommen, danke, dass du an mich denkst, aber mein Sohn, der zahnt gerade und meine Frau ist allein mit zwei Kindern. Ich wäre eigentlich da und da hingegangen, hätte da mit einem Freund geguckt, aber ich bleibe zu Hause, ich unterstütze sie. Da dachte ich, voll cool. Ey, der verzichtet darauf, mit seinen Kumpels irgendwo in der Kneipe dieses Spiel zu gucken, was viele Männer einfach gerne machen würden und was auch okay ist. Aber in dem Moment hat er gedacht, ey, das geht jetzt nicht, ich muss für meine Frau da sein. Ist zu Hause geblieben. Das ist für mich einfach ein Positivbeispiel dafür, wie man es auch machen kann. In 1. Korinther 4, Vers 1 steht, so soll man uns betrachten, ja, uns Christen, als Diener des Christus und Haushalter, also Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Ich möchte euch einen Chef vorstellen, der mich begeistert. Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Christ ist. Aber ihr kennt diese Teile hier, ne? Schweizer Taschenmesser hat jeder schon mal gehabt oder gesehen. Und dann gibt es ja diese Geffro-Messer, von denen jede Küchenfrau schwärmt. Und die werden ja irgendwo auch hergestellt. Ja, das ist die Firma Victorinox. Und es gibt einen Typen, der ist dafür verantwortlich, der heißt Karl Elsner. Und das ist eine Schweizer Fabrik. Und das Erstaunliche bei diesem Typen ist, dass seine Mitarbeiter in der Regel von der Ausbildung bis zur Rente in seiner Firma bleiben. Man hat ausgerechnet, in Deutschland ist bei vergleichbaren Berufen ist das die Durchschnittsdauer von jemandem, der in so einer Firma arbeitet, bei 12 Jahren ungefähr. Bei ihm bleiben sie von Anfang bis zur Rente und das ist ein Knochenjob. Die sind die ganze Zeit da Messer schleifen und produzieren und ihre Gelenke, die gehen dabei, die kriegen richtig viel ab. Weißt du, was er sich ausgedacht hat? Er sagt, 3-mal am Tag gibt es die Balance Time. Dann nimmt er alle Mitarbeiter, alle stehen auf und sie machen alle diese Übungen und stehen da und machen zusammen Gymnastik. Und dann, er sagt, seitdem er das eingeführt hat, sind die Ausfälle durch Überbelastung um mehr als ein Drittel gesunken. 42 seiner Mitarbeiter arbeiten von zu Hause. Das sind solche Leute wie Mütter, die sagen, hey, ich würde voll gerne auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Sagt er, kein Problem, ich liefere dir dein ganzes Büro, liefern wir dir nach Hause. Alles, was du produzierst, holen wir ab und bringen das wieder in unsere Firma. Du kannst gerne von zu Hause arbeiten. 2001 gab es eine Flaute bei dieser Firma, ja, World Trade Center Anschlag, ihr wisst es. Und dann durfte in den Flughäfen keine Messer mehr verkauft werden. Sein ganzes Geschäft ist ziemlich eingebrochen, um fast ein Drittel. Das hieße, jeder 10. Mitarbeiter müsste jetzt entlassen werden. Aber was macht er? 60 seiner Mitarbeiter verleiht er an andere Firmen, die gerade Mangel haben. Die Leute stempeln morgens bei ihm ein, werden von seiner Firma mit dem Bus rübergefahren, um in den anderen Firmen zu arbeiten. Und kriegen von ihm ganz normal weiter ihren Lohn und er hat einfach einen Lohn mit diesen anderen Firmen ausgehandelt. Nach 8 Monaten konnte er alle Mitarbeiter wieder zurückholen. Und jetzt gibt es da noch eine Sache, für die wurde ich im Unterricht ausgelacht, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Wirtschaftsunterricht, Wir sprachen so über große Unternehmen und was, wenn die größer werden. Und ich habe eine richtig dumme Frage gestellt, wie so ein naiver Junge einfach. Ich habe gefragt, ey, was ist, wenn Lidl jetzt zum Beispiel mehr Einnahmen hat, kriegen dann auch die Mitarbeiter automatisch mehr Geld? Das ist lustig, oder? Und die Lehrerin hat mich angeguckt, du hast richtig gesehen, wie sie ihr Lachen verkniffen hat und gesagt, nein, das wird nicht passieren. Das macht man normalerweise nicht. Bei dem Typen, bei diesem Karl, kriegen sie bis zu 3 Monatsgehälter extra, sobald es in der Firma gut läuft. Warum ich euch das alles erzähle? Ich habe das bei Galileo gesehen, ja, und ich habe mir diesen Typen angeguckt und ich dachte mir, wow, wie verwaltet er seine Firma? Ich meine, dazu gehört eine Menge Talent und Begabung und was weiß ich. Aber lass uns doch eine Sache einfach nur festhalten. Da geht jemand verantwortungsbewusst mit dem um, was Gott ihm gegeben hat. Ich weiß nicht, ob er an Gott glaubt. Aber umso mehr, ja, sollten wir Christen, du musst ja keine Firma haben, aber egal, was du hast, wenn der Typ diesen Weinberg bekommen hätte, dann wäre das anders gelaufen. Lass uns auch bei solchen Leuten uns einfach ein Beispiel nehmen und sagen, ey, wir haben eine Verantwortung, und wir sollten unserer Verantwortung nachkommen. Wie lebst du deine Verantwortung als Chef, als Lehrer, als Vater oder Mutter, ja, als was auch immer, als Gemeindeleiter? Wie lebst du deine Verantwortung? Wie gehst du mit dem um, was Gott dir gegeben hat? Ja, nicht umsonst spricht Markus, geht es dann im Markus-Evangelium kurz danach weiter und da geht es um diese Frage nach der Steuer und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Was gehört Gott in deinem Leben? Ja, ich würde mal sagen, dein ganzes Leben, oder? Dein Herz, alles. Eigentlich erwartet dieser Gott, dass du dein Leben an ihn verlierst. Und zum Schluss, und das ist ein sehr kurzer Punkt, aber den möchte ich nicht unerwähnt lassen, das ist diese Eckstein-Geschichte. Verse 10 und 11. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Ey, wer ist dieser Eckstein? Das ist, die Gemeinde hat das hier schon ziemlich gut hingekriegt, Jesus Christus, ja. Und der Eckstein, ich habe das schon eben gesagt, der ist dafür verantwortlich, dass das Gebäude symmetrisch und stabil aufgebaut wird, weil von ihm aus die Mauern gezogen werden. Heute macht man, weiß nicht, ob man das heute noch so macht, aber ich denke mal, dass das früher so der Fall war, sonst hätte Jesus das Beispiel nicht gebracht. Und so ist Jesus Christus das A und O. Ja, wenn du den falsch setzt oder einen falschen Stein da reinpackst, dann wird auch der Rest schief und falsch und krumm. Und eine Beobachtung hier zu diesen Leuten, ey, wie dumm ist es, zu denken, dass wenn du den Sohn umbringst, dass du dann das Erbe bekommst. Das ist doch dumm. Das haben die doch, das kannst du doch nicht ernsthaft denken. Ey, und so ähnlich, so dumm oder so verkehrt ist es zu denken, Jesus Christus abzulehnen und auszugrenzen, in der Erwartung, dass du dadurch als Gewinner hervorgehst. Du verlierst alles. Wenn du Jesus nicht hast, aber alles hast, hast du gar nichts. Du kannst der erfolgreichste, reichste, schönste, talentierteste Mensch auf dieser Welt sein und wenn du Jesus Christus nicht hast, hast du gar nichts. Und du kannst die ärmste Kirchenmaus sein und gar nichts haben, aber Jesus Christus sein, hast du alles. Das ist eine komische Rechnung. Aber das ist die Eckstein-Geschichte hier. Die kommt alles an. Jesus ist das A und O. Hast du Jesus, hast du alles. Sagt doch die Bibel. Was wird seinem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert, also wenn er Jesus nicht hat? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was bringt es dir? Jesus ist der Eckstein. Und ich möchte abschließen mit 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen. Ich spreche noch ein Gebet und dann machen wir eine Lobpreiszeit, glaube ich. Vater, danke für dieses Gleichnis, das uns zum Nachdenken anregt, hoffe ich zumindest. Ich Ich danke dir, Vater, dass wir dich darin kennenlernen dürfen, wie groß deine Gnade ist, wie groß deine Geduld ist, wie unfassbar groß deine Liebe ist, dass du uns so lange hinterherläufst, obwohl wir es einfach nicht verdient haben. Vater, bewahre uns davor, diese Gnade mit Füßen zu treten. Lass uns verantwortungsbewusst mit dem umgehen, was du uns gegeben hast. Und ich bete auch für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen hilfst, diese Gnade und diese Freundlichkeit zu sehen und sie anzunehmen. Amen.